Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Von neuer Musik jetzt zu einem richtigen Klassiker aus den frühen 80ern, den Sie ziemlich sicher kennen, nämlich zu dem hier. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters von Ray Parker Jr., ein Riesenhit im Jahr 1984, genauso wie natürlich auch der dazugehörige Film Ghostbusters, der ja ein richtiger Kultfilm geworden ist, sodass es Fortsetzungen gab. Ein Computerspiel, Zeichentrickserien, Lego und Playmobil-Figuren gab es auch und natürlich auch den Versuch, das Ganze mit Reboots filmisch ins Hier und Jetzt zu holen. 2016 gab es den ersten Versuch mit einem komplett weiblichen Cast, einen Film, der nicht so wirklich viel Erfolg hatte und als einer der Flops 2016 gegolten hat. Und seit dieser Woche gibt es den nächsten Versuch namens Ghostbusters Legacy, wo man nach dem Prinzip Stranger Things ganz auf KinderdarstellerInnen setzt. Filmkritikerin Anna Wollner hat ihn schon gesehen und ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob, nachdem der Reboot von Ghostbusters mit dem letzten Film so ein bisschen schief gegangen ist, ob da jetzt auf dieser Neuauflage ein besonders großer Druck liegt.
Ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer, diesen Gender-Swap-Versuch mit Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon und Leslie Jones wirklich als Flop zu bezeichnen. Ja, der Film, der hatte Schwächen, aber er hatte auch nie eine Chance und wurde von den Fans der Originalfilme tatsächlich noch vor Sichtung zu einem Flop deklariert, weil hier einfach der heilige Gral ihrer Jugend angeblich beschmutzt worden ist. Und jetzt hinter Ghostbusters Legacy, der wirklich offiziellen Fortsetzung von 1984, steckt Jason Reitman. Und das ist der Sohn von Evan Reitman, der tatsächlich den ersten Ghostbusters-Film gedreht hat. Und dem Sohn gelingt es jetzt ganz gut, mit diesem Erbe umzugehen. Und der macht daraus direkt so eine Familientradition. Der tut vor allem auch so, als hätte es nach dem Original nichts gegeben. Und der Film ist jetzt im gleichen Ghostbusters-Universum angesiedelt und lustigerweise, das ist den Fan-Nerds nur noch nicht aufgefallen, hat Ghostbusters Legacy auch zwei Protagonistinnen in den Hauptrollen und das sind auch gefühlt die beiden einzigen Figuren, die böse gesagt mehrdimensional sind.
Worum geht's denn im neuen Film? Also ich nehme an, um das Jagen von Geistern, aber wie schaut die Story drumherum so?
Die ist ziemlich aufgeblasen. Die erste Stunde sieht man, glaube ich, gar keinen einzigen Geist. Das dauert tatsächlich ein bisschen. Es geht nämlich erstmal um die alleinerziehende Mutter Kelly, die aus Geldnot mit ihren Kindern von New York aufs platte Land zieht, in die marode Villa ihres verstorbenen Vaters, in der amerikanischen Einsamkeit von Oklahoma, wirklich am Rande eines kleinen Dorfes und das sehr zum Unmut natürlich ihrer beiden Kinder.
Da wären wir. Das ist Summerwin. Hier hat euer Großvater gelebt.
Und jetzt ist er tot.
Oh, echt jetzt? Kein lokales Netz?
Wehe, hier gibt's kein Lokal.
Toll. Du hast uns gar nicht gesagt, dass wir ein Horrorhaus geerbt haben. Und stellt euch nur vor, das gehört jetzt alles uns.
Ja, ein bisschen Ironie hört man da schon raus. Trevor, der steckt mitten in der Pubertät und Phoebe ist eine 12-jährige Schlaumeierin und die merkt schnell, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann. Allerdings weiß sie bis dahin nicht, dass ihr verstorbener Großvater Egon Spengler war, der brillante Kopf der Ghostbusters, der eben nach Somerville gezogen ist, weil er hier Geisterbewegungen wahrgenommen hat.
Also auch so ein bisschen diesen Trend zur Stadtflucht aufgegriffen, also statt New York dann raus aufs schöne platte Land, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau, eigentlich so. Also es ist auch nicht mehr die alte Garde, sondern eben die Enkelgeneration, die auf Geisterjagd geht. Die einzige Verbindung zu den alten Ghostbusters ist eben Phoebes Lehrer Gooberson, denn der erinnert sich als einziger an die Vorkommnisse in den 80ern und hilft den Jugendlichen bei ihren Geisterjägerermittlungen.
Eine Mörderreplika!
Total! Eine Replika wovon?
Einer Geisterfalle! Jetzt ernsthaft? Wie kann es sein, dass gerade du nichts davon weißt?
Ich bin beschämt.
Oh, ich war besessen davon. New York in den 80ern wie bei The Walking Dead.
Und dann hat's einfach aufgehört?
Mhm. Es gab keine Geistersichtung mehr seit 30 Jahren.
Ja, und jetzt sind sie, das ist keine Überraschung, in einem Ghostbusters-Film eben tatsächlich zurück.
Wenn man so einen Kultfilm neu auflegt, dann macht man das ja auch zu sehr großem Teil auf jeden Fall für die Fans des Originals. Und dann ist ja auch immer ganz wichtig, wie geht dieser Film mit dem Erbe des Originals um? Wird damit clever gespielt oder eher so nach Schema F Fanservice betrieben?
Es ist schon auf jeden Fall Fanservice und Reitman Junior, Der macht sich's auch ziemlich einfach und macht eine Hommage an den Film seines Vaters. Er geht wirklich keine neuen, sondern ausgetretene und bekannte Wege. Es gibt natürlich Anspielungen und Easter Eggs auf den alten Film. Es gibt natürlich Geister, es gibt explodierende Marshmallows, das Originalauto, der ECMO One, der verrostet im Schuppen steht, einen Schrank mit den ikonografischen Overalls, die dann natürlich von den Jugendlichen auch getragen werden. Und es gibt als kleinen Spoiler, aber das ist, glaube ich, keine Überraschung, Original-SchauspielerInnen mit Gastauftritten. Also es ist tatsächlich auch so ein Schaulaufen der alten Garde, so die sie denn noch lebt. Und das ist natürlich ein Fanservice, der sich ganz klar dieses Nostalgiefaktors bedient. Es ging bei Ghostbusters ja auch immer um das Gefühl. Und das schafft der Film hier jetzt auch wieder 37 Jahre nach dem Original wieder aufleben zu lassen.
Dieses Gefühl von Ghostbusters, das hat ja auch zu diesem riesigen Kultstatus geführt. Aber was ist das eigentlich so genau? Also woher kommt diese Faszination und der Erfolg des Originals? Ist ja nicht die erste Geistergeschichte, die im Kino lief.
Nee, gar nicht. Aber das war tatsächlich damals einer der ersten großen Komödien, in denen Spezialeffekte zum Einsatz kamen, die für die damalige Zeit dann auch noch gut aussahen. Also die Protonenstrahler, der Showdown auf dem Art Deco-Hochhaus mit dem Dimensionentor, das Zusammenspiel der Ghostbusters. Der Erfolg damals, der lag vor allem auch in der Ausrichtung. Also für Kinder gab es so ein bisschen den Reiz des Verbotenen, einen Geisterfilm zu gucken, auch wenn das natürlich Familienunterhaltung ist. Aber Geisterfilme waren ja bis dahin eigentlich immer gefühlt Horrorfilme. Und für Erwachsene gab es genug auf der zweiten Ebene des Films. Zum Beispiel, wenn wir uns zurückerinnern an die Blowjob-Szene von Dan Aykroyd mit einem Geist zum Beispiel. Und der Film hat so ein bisschen in die gleiche Kerbe geschlagen wie die Goonies über die jugendlichen Schatzjäger. Das Gefühl hat J.J. Abrams ja auch mit dem Retro-Alien-Film Super 8 wieder auferstehen lassen vor ein paar Jahren. Und hier gilt jetzt auch ganz klar, die Leute, die damals als Kind Ghostbusters gesehen haben, die sind jetzt in dem Alter, um mit ihren eigenen Kindern den Film zu sehen. Also hier auch Nostalgiebedienung für die einen und mit dem Cast, vor allem um Finn Wolfhard, der bei Stranger Things ja eine Hauptrolle spielt, genug Verlockung für die Jungen.
Ghostbusters Legacy ist ab heute im Kino. Anna Wollner, nur ganz kurz, Daumen hoch oder runter? Lohnt sich die Kinokarte?
Ja, also für Ghostbusters Nostalgiker schon. Also den Ghostbusters sollte man sehr wohlwollend gegenüberstehen. Ansonsten läuft das eher unter dem Label Familienunterhaltung von 6 bis 66.
Anna Wollner, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.